Wow, endlich wieder ein Spieler hier im Podcast. Wie kam der Kontakt zustande? Pressestelle ganz offiziell?
Nee, tatsächlich nicht.
Natürlich
auch,
nicht.
Nein. Also es war auch relativ spontan, muss ich sagen. Und zwar letzte Woche war ich im Urlaub und da war dann ein...
Mal wieder?
Ja, richtig. ein Freund von Jonas Meffert da und der hat mich dann erstmal gefragt so, wie findest du eigentlich Jonas Meffert? Und ich so, ja, also ganz cool und bla bla bla. Hat er das vorher halt schon mitbekommen, dass wir einen HSV-Podcast machen und hat dann erstmal ausgecheckt, wie ich ihn dann finden würde. Und ja, dann meinte ich natürlich, ja, es ist ein Hero und bla bla bla. Und, okay, alles klar, weil ich kenne ihn ganz gut und eventuell würde da was gehen. Und ja, jetzt sitzen wir hier schon in der Viererrunde. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit der Folge mit Jonas Meffert. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
So. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau.
Das ist immer der Moment, wo die Gäste erstmal wach werden, ja.
Wir sind heute in Starbesetzung, denn nicht nur Muchel von Abschlag ist da.
Moin.
Auch nicht nur Gründungsmitglied Stadionsprecher Stübe ist da.
Moin.
Ich, Gato, ich bin auch da, sondern auch unser Mittelfeldmotor und Star Jonas Meffert ist da. Herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank.
Schön, dass du hier bist. Ich habe ja eben schon ganz grob erzählt, wie denn der Kontakt zustande kam. Mega cool, dass es dann auch so schnell funktioniert hat. Wir haben heute eine richtig coole Folge vor uns, denn ich würde sagen, wir haben noch gar nicht besprochen im Vorgespräch, worum es geht. Aber
das Gute ist, es ist ja noch kein Spiel gespielt, es ist nur Euphorie, positiv, herrlich.
Ja, das ist halt echt ganz cool. Also wir werden deinen Werdegang mal so ein bisschen von vorne aufrollen und dann natürlich so ein bisschen Fokus legen auf die Zeit beim HSV.
Wir haben unheimlich viele Fragen bei Instagram bekommen.
Ja, tatsächlich.
Mehr als sonst, tatsächlich. Also die Leute scheinen mega dran interessiert zu sein, Jonas, was so bei dir los ist. Ja, ich freue mich. Es wird bestimmt eine mega geile Folge.
Ja. Du kannst einfach mal ganz kurz loslegen. Also alle kennen dich ja, ne? Bist ja bekannt. Aber wo bist du denn groß geworden? Wo hast du Fußball spielen gelernt? Und wie waren so deine ersten Schritte?
Ja, also vergesse ich eigentlich nie zu betonen, dass ich aus Köln komme, gebürtig in Köln geboren, da auch groß geworden, aufgewachsen und ich habe auch dort im Dorfverein Fußball gespielt, mit meinen Freunden, Kumpels zusammen aus der Schule hauptsächlich und ja, dann schon mit 11 oder 12 Jahren, relativ früh, bin ich zu Bayer Leverkusen gegangen, weil ich da auf so Hallenturnieren haben die dann viel gescoutet, dann war man da im Probetraining 2-3 Mal und dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich dann zu denen wechseln werde. Und
ja. Und wie ist das so, wenn man als Kölner zu Leverkusen geht?
Ja, wo ich noch kleiner war, fand ich Leverkusen auch cooler, weil die immer in der Champions League gespielt haben und sowas. Und deshalb war das dann für mich war das noch nicht so, der FC, dieser Traditionsverein, dass er so cool ist, das wusste ich damals noch nicht so richtig einzuschätzen. Und deshalb war ich einfach nur, ich war richtig stolz, bei Bayer Leverkusen Fußball spielen zu dürfen.
Und gab es da so einen Hero-Spieler oder so einen Spieler, den du super gerne bei Leverkusen damals als kleiner Jugendlicher irgendwie angehimmelt hast?
Ja, auf jeden Fall. Das war Lucio, ein Innenverteidiger.
Ja,
kennt man, glaube ich.
Auf jeden Fall. Maschine.
Ein super Spieler. Ja, ist eigentlich selten, dass man so einen Innenverteidiger als cool empfindet.
Weil aber diese verrückten Vorstöße,
ja,
ne?
Ja, genau, wollte ich genau sagen. da erinnert man sich direkt dran.
Total, aber. Ja. Der ist einfach marschiert, ne?
Ja. Ich weiß auch, als Toni Kroos mal so gehypt wurde.
Ja, stimmt.
Erinnert ihr euch noch? Kroos. Und dann Toni Kroos 2 Vorlagen hat sich Uli Hoeneß vor den Bus gestellt und gesagt, hört auf, den Toni Kroos zu loben. Der Lucio! Der war heute überragend, der Lucio! Ja, geil. Hat er ihn immer direkt nach vorne gestellt. Guter Mann.
Ja, ehrlich. Und bei Leverkusen bist du dann ja auch U17, U19 und dann hast du es auch in Profikader geschafft. Nicht nur in Profikader, auch Euroleague.
Ja, stimmt. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe ein Europa-League-Spiel. Das war allerdings ich glaube, das war ein Metalist in Charkow, Charkiw. Und ja, da haben viele junge Spieler gespielt, weil die ersten vier Gruppenspiele waren schon gewonnen, glaube ich, und Leverkusen war schon weiter und dann haben da einige junge Spieler gespielt und ich dann auch.
Wer war da Trainer?
Das war dieses Trainerduo mit Sami Hyypiä und Lewandowski, Sascha Lewandowski. Sascha Lewandowski, ja. Ja. Das war auch mein Jugendtrainer und der ist dann zu den Profis hoch und ich glaube, er fand mich auch ganz gut und das war dann ja schon auch Glück, dass sie schon qualifiziert waren, aber ja, es war schon ein besonderer Moment.
Und hast du da in der Jugend, hast du auch mit Narey zusammengespielt?
Ja, ne? Mit Khaled habe ich zusammengespielt,
genau. Okay. Sind da noch welche so, wer hat da noch so den Sprung geschafft?
Ja, jetzt als erster fällt mir hier direkt Lea Paccarada ein.
Okay, ja, den kennen wir auch von dem anderen Verein hier.
Ja,
genau.
Ja, Dominic Kohr ist wahrscheinlich so mit der bekannteste. Mhm. Erik Zenger bei Sandhausen spielt er.
Sagt mir jetzt nichts.
Aber du hast auch Junioren, also bei DFB gespielt, ne? U16, U17, U19
ja, so ein bisschen. Ich hatte auch ein, zwei so Jugendländerspiele, ja. Genau. Da war in meinem Jahrgang war Emre Can zum Beispiel.
Oh, ja. Einer, das ist ein gutes Thema.
Ich gucke schon direkt zu Stübi, weil Stübi, deine Meinung zu Emre?
Ist für mich einer der, also ist natürlich ein guter Spieler, aber ist einer der am meisten überbewerteten Spieler im Weltfußball. Musst du gar nichts dazu sagen. Sag du mir lieber mal. Sag du mir lieber mal, was zeichnet ihn denn aus? Ich liege ja offensichtlich falsch. Alle feiern ihn ja.
Also in unserem Jahrgang war er eigentlich mit Abstand der beste Spieler. So, weil er auch schon so dynamisch war in jüngerem Alter, schon ein bisschen größer, ein bisschen stärker als die anderen und aber auch technisch super und immer sehr selbstbewusst. Selbst wenn er mal was falsch gemacht hat, dann hat man es ihm nicht angesehen.
Ja, das fällt mir auch auf, immer noch.
Schon so weiter vorangegangen. Ja, stimmt, das hat er immer noch. Ja. Aber ich finde, das ist auch eine Stärke bei Spielern.
Ja. Ja. Stimmt, auf jeden Fall, ja.
Krass, und nach Leverkusen bist du dann zum KSC gewechselt. Und da warst du dann ein, zwei Jahre, ne?
Ja, ich war zwei Jahre in Karlsruhe, genau.
Okay, und da
gab es ja auch so ein ganz besonderes Spiel, ne?
Ja, ein Spiel, das...
Also da sind natürlich, nicht so gern drüber. Sind natürlich auch ziemlich viele Fragen zu reingekommen, also lass uns da gleich gerne mal drauf eingehen. Also du hast in der Relegation gegen den HSV gespielt.
Genau, ja.
Ich war im Stadion und kann mich natürlich sehr gut an das Spiel erinnern.
Warst du in Karlsruhe?
In Karlsruhe, ja. Ah, okay. Und ich erzähle es immer gerne, die Story nach dem Siegtreffer bin ich über den Zaun irgendwie rübergekrabbelt und rübergekommen, ja. Und habe mir echt so wehgetan dabei und komme unten auf der Tatanbahn an und in dem Moment geht ihm das Tor auf, hat irgendjemand das Tor aufgetreten, ich so, oh fuck ey, alles umsonst, ey, bin ich da rübergehechtet und ja, aber da kann ich mich natürlich sehr gut dran erinnern, ja. Aber wie war das für dich als Spieler? Also
ja, das war... Also erstmal hier in Hamburg, das war mega geil, das Spiel. Ja. Kann ich mir die Stimmung und alles war schon was Besonderes. Und in Karlsruhe, ja, das war ja so schon, es war schon dunkel, Flutlicht an, dieses alte Stadion. Eigentlich lief ja auch alles für uns, noch in Führung gegangen. Und ja, man hatte schon auf dem Platz so dieses Gefühl, okay, noch zwei, drei Minuten und dann haben wir es wirklich geschafft. Und dann kam der Freistoß und den hat er wunderschön reingemacht, muss man sagen. Es war ein super Freistoß. Was ein bisschen schade war, dass wir dann in der Verlängerung, da war ja immer noch alles offen, aber da hatte man dann nicht mehr das Gefühl so auf dem Platz, dass alle noch daran glauben.
Ihr habt sogar noch einen Elfmeter verschossen.
Ja, das war aber dann, glaube ich,
da stand
1-2. Genau, das 1-2, dann haben wir in der 119 oder so einen Elfmeter bekommen. Ja. Und ja, das hat so ein bisschen dazu gepasst, dass wir den dann auch nicht reingeschossen haben, weil ich glaube, es haben nicht mehr alle so richtig dran geglaubt, die auf dem Platz standen.
Ja, ich meine, wie ist das Gefühl da auf dem Platz? Ne? Du bist eigentlich, hast du die Relegation gepackt? Fies. So, und dann kommt da so ein Freistoß, das reißt doch alles aus einem raus. Also wüsste ich auch nicht, wie man da drauf reagiert. Dann dreht sich auf einmal komplett das Blatt, die HSV-Fans sind natürlich on fire. Genau. Dann kann ich mich noch dran erinnern, wie du schon sagst, Flutlicht, es war irgendwie schon dunkel, die Polizei ist aufmarschiert, das ganze Stadion waren irgendwie behelmte Leute, die vor der Kurve standen. Das, also, kommt
so bei gleich so Bilder auf, ne?
Ja, ja klar.
Labbadia sehe ich auf dem Platz,
genau.
beim 1-1.
Ja. Lasogga, der noch die Hose runtergezogen hat im Kreis, um den Arsch gezeigt hat.
Als du gerade gesagt hast, dass der 1-2, da hat Kleber Reiß ein Tor gemacht. gemacht.
Ja,
das glaube ich noch.
Und war wahrscheinlich das einzige Tor, was er je gemacht hat.
Aber natürlich total spannend, auch wenn das jetzt wahrscheinlich immer noch bitter ist, das mal aus der anderen Perspektive zu hören. Aber das heißt, du sagst gerade, Stimmung im Hinspiel war so geil. Das heißt, dich pusht das auch auswärts, wenn es so richtig brennt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist teilweise jetzt hier beim HSV auch, was heißt Nachteil, aber man muss schon sagen, dass wenn du als Auswärtsmannschaft hier nach Hamburg kommst, dann denkst du dir, boah, wie geil ist das hier zu spielen. Und du tust einfach alles dafür, um die anderen zu ärgern. So, weil das ist so geil, hier in dem Stadion zu spielen.
Und war das jetzt in der Corona-Zeit, ist das ein Nachteil gewesen?
Also, schwierig zu sagen. Meinst du jetzt für uns?
Ja, also ich finde es ja ganz spannend jetzt. Ich meine, jetzt schwanken wir gerade ab. Dass viele junge Spieler haben das ja eine ganze Zeit lang, die sind irgendwie den ersten Schritt in den Profibereich gemacht und haben das gar nicht kennengelernt, irgendwie vor vollen Stadien zu spielen. Und dann auf einmal, boom, sind die Stadien wieder voll und die Stimmung ist da. Macht das was mit den Spielern, also mit den jungen Spielern?
Ja, schwierig zu erklären. Das Einzige, was ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ich hätte vorher gesagt, es macht jetzt für uns als HSV keinen Nachteil, aber nach den Spielen Hannover oder in Berlin war ich mir eigentlich sicher, dass wenn es immer so eine Stimmung gewesen wäre wie Heimspiel Hannover zum Beispiel, glaube ich schon, dass wir die entsprechenden Punkte noch geholt hätten, weil es uns einfach so gepusht hat. Es war so eine Energie von den Zuschauern, die so runter auf den Platz kamen. Das war schon, es hat richtig Spaß gemacht.
Ich finde, das ist in Hamburg auch besonders, dass auch gerade, wenn es irgendwie mal irgendwie nicht so gut läuft, trotzdem irgendwie die Unterstützung immer da ist. Und ich finde, das ist schon auch in Hamburg sehr besonders. Klar, es gibt viele Stadien in Deutschland, wo die Stimmung auch echt geil ist.
Aber ich habe es jetzt gerade so verstanden, in der Hinrunde wäre noch ein bisschen mehr gegangen, so das ein oder andere Unentschieden, oder?
Ja, ich meine, weil da durften ja noch nicht alle kommen und ich glaube teilweise die Ultras waren ja auch noch nicht von Anfang an mit da. Nee. Das hat man auch richtig diesen Umschwung gemerkt, als die dann mit dabei waren.
Und nur das Stadionsprecher alleine kann natürlich auch nicht alles richten.
Ich kann nicht alles machen, Leute.
Ja, also, da hat man ja schon, dass man da echt einen Unterschied gemerkt hat.
Ja. Ach, volles Rohr.
Ja, also mega interessant, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Handeln wir einmal ganz kurz nochmal deine Karriere ab, dann bist du von Karlsruhe offiziell kurz, glaube ich, zurück nach Leverkusen gegangen, aber eigentlich dann direkt weiter transferiert worden nach Freiburg. Da hattest du aber ein bisschen Verletzungspech, ne? So wie ich das gehört habe.
Ja, also ich bin dann, Leverkusen hatte eine Rückkaufoption, die haben mich dann zurückgeholt und die wollten auch, dass ich eigentlich da bleibe, aber... Ja, ich habe mir den Schritt noch nicht zugetraut. Das ist schon ein großer Schritt von der zweiten Liga ins International. Ich glaube, die haben international gespielt in der Saison.
Selbst gesagt, das ist ja auch, das muss ich mal einhaken. Hast du selbst gesagt, ich bin noch nicht bereit?
Ja, nee, ich habe eher gedacht, weil Freiburg wollte mich auch unbedingt haben. Ich hatte gute Gespräche mit Christian Streich und ich hatte einfach das Gefühl, die wollen mich halt wirklich jetzt haben. Und Leverkusen hatte immer noch eine Rückkaufoption. Also für mich lief ja immer alles super, also egal wo ich war, habe ich eigentlich immer gespielt und war dann in Karlsruhe, habe 2 Jahre gut gespielt, dann war für mich logisch, der nächste Schritt ist jetzt Freiburg, da spiele ich wieder 2 Jahre gut und dann kann ich ja immer noch wieder nach Leverkusen.
Warte mal, wie lange bist du jetzt beim HSV?
Das ist mein 2. Jahr.
Ich habe es gerade gedacht, aber nichts gesagt.
Über 2 Jahren übergespielt.
In Kiel war ich aber 3 Jahre.
Okay.
Okay, und Christian Streich, Mega-Trainer, bisschen anders als andere Trainer oder wie ist er so?
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Trainer. Ich finde, der holt immer das Beste so aus seinen Spielern raus, wenn man auch jetzt die Saison wieder gesehen hat. Die haben ja eine Bombensaison gespielt. Ich persönlich bin nicht so gut mit ihm klargekommen, also jetzt außerhalb vom Platz schon. Ist ein sehr netter Mensch, hat auch interessante Ansichten so vom Leben und teilt die auch mit seinen Spielern. Und teilweise finde ich es auch gut, manche Sachen vielleicht jetzt nicht so gut. Aber ja, so die Position, die ich gespielt habe, was er da so eigentlich wollte, hat jetzt nicht so zu 100% gepasst. Und
war das auch Mittelfeld oder war das auch defensives Mittelfeld,
aber ja,
war
irgendwie auch,
ein bisschen anders?
Ja, defensives Mittelfeld, aber das Ding ist halt, dass du als Aufsteiger stehst du dann eher hinten drinne und viel verteidigen und ja, für mich passt es besser, so versuchen mit dem Ball Lösungen zu finden und eher spielerisch nach vorne zu kommen. Und da war es dann auch viel langer Ball, zweiten Ball gewinnen und dann Fußball spielen. Und aber der Spieler, der auf meiner Position, das ist der Höfler. Der ist auch immer noch schon da. richtig guter Sechser. Der macht das ja, genau, der spielt ja immer noch da. Und ja, deshalb war es schwierig für mich, mich da durchzusetzen. Da wurde ich nochmal ausgeliehen nach Karlsruhe, damit ich Spielpraxis bekomme. Bin dann wieder zurück nach Freiburg, oder beziehungsweise habe mich in Karlsruhe noch verletzt am Knie. Ich hatte einen Knorpelschaden gehabt. Das ist eine Verletzung, die heilt eigentlich auch nicht wieder. Es war relativ kompliziert und da habe ich, glaube ich, 9 oder 10 Monate Reha gemacht in Köln. War gar nicht richtig bei der Mannschaft und ich glaube, die letzten 3-4 Monate vom zweiten Jahr war ich dann, ja, habe ich bei der zweiten Mannschaft gespielt und bin dann nach Kiel gegangen.
Und Kiel war cool bis zur Relegation.
Ja, also Kiel, ich war froh, dass sie mich da genommen hatten, weil ich ja so lange verletzt war. Es war auch schwierig für mich, einen Verein zu finden in der zweiten Liga. Eigentlich wollte mich niemand so richtig haben.
Wegen der Verletzung?
Auch, und weil ich halt ein Jahr nicht gespielt hatte oder sogar länger, anderthalb, fast 2 Jahre wenig gespielt. Und dann, das geht halt so schnell im Fußball, da kommen ja immer neue Spieler nach. Und wenn du dann ja mal ein, zwei Jahre gar nichts von dir gezeigt hast, dann ist es direkt schwieriger. Und dann hatte ich Glück, dass in Kiel hatten sich 1, 2 auf meiner Position verletzt vorm Saisonstart und die brauchten unbedingt noch einen Sechser und dann hat Tim Walter und Fabian Wohlgemuth haben mich dann geholt und ja, das hat schon gut gepasst, weil die auch viel Fußball gespielt haben, das hat zu meinem
Spiel. Macht das was mit einem, wenn man irgendwie so ein Jahr raus ist und das Gefühl hat, wow, scheiße, jetzt vorher lief es die ganze Zeit gut, überall 2 Jahre gut gespielt und auf einmal stehst du da und irgendwie will dich gar keiner mehr. Ja. Kommt man da schon ins Grübeln? Ey, scheiße, was mache ich jetzt? Also mache ich den Schritt in die dritte Liga oder schaue ich jetzt schon irgendwie im Ausland, irgendwie in Katar oder sonst wo irgendwie?
Ja, oder Karriereende oder
was naja, anderes, ne? Klar.
Vielleicht ja, also das ist eigentlich genau das Ding. Ich habe 2 Jahre immer gespielt, immer alles lief und auf einmal war es halt nicht mehr so und das hat dann schon, ja, dann habe ich an andere Sachen gedacht und habe zum Beispiel in der Zeit dann auch angefangen mit meinem Studium, weil ich mir dachte, ja, man weiß ja nie, vielleicht kann ich, wie schnell geht das, dass das nicht so weiterläuft, wie es vorher lief. Und man lernt da auch, ja, so Demut zu haben und auch einfach dann wieder glücklich zu sein, wenn man dann die Chance hat und dann nutzt man sie vielleicht nochmal eher, weil man weiß, wie schnell es auch wieder vorbei sein kann oder durch eine Verletzung gestoppt, wie schnell man durch eine Verletzung gestoppt werden kann. Dann, seitdem ich mich verletzt habe, mache ich auch viel mehr Übungen vorher im Kraftraum, nachher im Kraftraum, viele andere Sachen, so sei es so 10 Minuten Yoga jeden Morgen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch ja verletzungsunanfälliger bin und so kleine Sachen haben sich nach der Verletzung dann geändert, wo ich auch richtig froh drüber bin, dass ich die Verletzung hatte irgendwie im Endeffekt. Also es hört sich jetzt komisch an, aber ja, man sagt aber manchmal, es kann ja nicht immer nur aufwärts im Leben gehen, manchmal geht es auch abwärts und dafür dann steiler wieder hoch. Also ja, so man lernt schon dann damit umzugehen und daraus zu lernen. Ja.
Auf jeden Fall bestimmt eine interessante Zeit, die du dann auch jetzt als älterer Spieler beim HSV dann auch so ein bisschen den Jungen wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen mitgeben kannst. Und nach Kiel...
Kiel würde ich gerne nochmal auf die Relegation da mal eingehen, wie das da aus deiner Sicht war. Ich habe das auch verfolgt, bin gebürtiger Kieler, hab da Kiel die Daumen gedrückt, ganz besonders. Und dann gewinnst du in Köln.
Ja.
Und wie kommt es dann zustande? War das ein bisschen vergleichbar jetzt fast mit unserer Relegation gegen Hertha, dass im Rückspiel dann irgendwie die auch nochmal einen draufgelegt haben und dann der Qualitätsunterschied manchmal zu groß war?
Ja, also genau, dass die einen draufgelegt haben, das ist vergleichbar mit diesem Jahr, aber sonst ist es schwierig zu vergleichen, weil in Kiel war es so, dass wir eigentlich schon, ich glaube, 2 Spieltage vor Schluss wir hatten noch 2 Spiele Zeit, um einmal zu gewinnen. Haben es nicht hinbekommen, weil wir auch so viele Spiele vorher hatten und man hat so richtig gemerkt, da ist nicht mehr so viel, es ging eher nach unten als nach oben und jetzt mit dem HSV war es ja genau andersrum mit der Siegesserie am Schluss. Deshalb möchte ich das jetzt nicht so vergleichen, aber der Fakt, dass ich glaube für den Bundesligist ist das Heimspiel eher schwieriger, so vor den eigenen Fans, aber dann das Auswärtsspiel, dann wissen die genau, wir fahren jetzt dahin, wir können in einem Spiel alles wieder gut machen, schön gegen die gegnerischen Spieler und Fans nochmal allen zeigen, dass wir es halt doch können. Mhm. Und das Gefühl hatte ich bei Köln damals. Da haben wir aber auch schlecht gespielt mit Kiel, also deshalb kann man es nicht vergleichen. Jetzt gegen Hertha haben wir auch nicht wirklich gut gespielt, das stimmt, es war eher ein schlechteres Spiel von uns, aber Hertha hat es halt auch viel besser gemacht und Köln hat es damals auch viel besser gespielt im Rückspiel.
Nochmal so ein Satz zu Ole Werner, weil du ja auch gerade schon mal so ein bisschen die Trainer skizziert hast, Streich, Ole Werner, auch einer, den man kennt, wie ist das unter dem? Offensichtlich ja auch einer, der dich mag, also auch den Fußball dann mag, ne?
Ja, genau, also zu seinem System und seiner Idee von einem Sechser habe ich, glaube ich, schon sehr gut gepasst und allgemein Ole Werner ist auch ein richtig, richtig guter Trainer, hat man ja, glaube ich, bei Bremen auch gesehen, wie er das da hinbekommen hat, da muss man ja schon Respekt vorhaben, weil die waren ja echt hinten dran und wie viel die haben natürlich auch hohe individuelle Qualität gehabt letztes Jahr, vor allem die beiden Stürmer, aber ja, Ole Werner ist ein richtig guter Trainer und auch einfach so ein sympathischer Mensch, also manche können das nicht so gut trennen, aber Ole kann das sehr gut trennen, so dieses Sportliche und das normal mit jemandem umgehen und sowas. Also Ole Werner finde ich auch einen sehr guten Trainer.
Das Persönliche ist dann doch anscheinend sehr wichtig beim Trainer, ne? Also darf nicht nur ein Fußball-Nerd so mit Fachwissen sein, sondern muss auch wahrscheinlich irgendwie ein ganz cooler Typ sozusagen sein.
Ne? Ja, finde ich schon. Also es gibt bestimmt auch Spieler, für die ist das nicht so wichtig. Aber ich finde das schon, das hat viele Vorteile, wenn man als Trainer einfach gut mit seinen Spielern, dass man aus denen das Beste rausholt, dass sie sich wohlfühlen. Das sind dann halt auch andere Fähigkeiten, als nur erzählen, wo der Rechtsverteidiger hinlaufen soll. Und
ja, total.
Finde ich schon.
Ja, dann nach Kiel brach dann die große Zeit beim HSV an. Stimmt,
ja.
Wo du ja geholt worden bist.
Wie lief das denn?
Ja.
Das klang jetzt ja so, du wusstest schon eine Rückkaufoption und Verträge, da hast du ja fast selbst ausgehandelt wahrscheinlich. Wer hat da wen angesprochen, wie läuft sowas ab?
Ich weiß noch, in Kiel, so nach der Hälfte der Saison, wo wir, glaube ich, Erster waren, war bei mir schon so, ja, wenn die jetzt von Kiel auf mich zukommen und ich habe mich richtig, richtig wohlgefühlt in Kiel, fand's eine coole Stadt, coole Mannschaft, es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich war auch dankbar, dass sie mich damals geholt hatten aus Freiburg. Habe ich eigentlich schon so zu meinen Eltern zum Beispiel gesagt, ja, wenn die jetzt mit mir verlängern wollen, dann würde ich das sofort machen, glaube ich, aber dann kam nichts und dann ganz am Ende kam schon was, aber nach der Relegation bin ich noch eine Woche in Kiel geblieben und war essen mit meiner Freundin und unseren Nachbarn und dann ist mir zufällig Tim Walter über den Weg gelaufen. Der war mit seiner Familie da im Urlaub und ja, da hatten wir kurz gequatscht, habe ich ihm gratuliert zu seinem neuen Job und er hat gesagt, dass er das Köln-Spiel, das Relegationsspiel geguckt hat und meint halt, dass er es schade fand und ja, so, das war so der erste Kontakt eigentlich.
Interessant, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so auf der Ebene abläuft, sondern ich dachte, das ist mehr so Strippenziehen und der Berater bietet einen an oder so.
Voll. Ja, so ist es, glaube ich, auch. Also, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Wahrscheinlich kann auch sein, dass der Berater mal beim HSV Bescheid gesagt hat, dass ich eine Ausstiegsklausel habe. Das war ja in dem Fall, glaube ich, auch relativ wichtig für den Wechsel. Aber ich hatte halt da an dem Abend, weiß nicht, 5 Minuten mit Tim geredet und da hat er schon gesagt, ja, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das nächste Jahr besser machen könnten. Im Endeffekt ist ja fast so gekommen, ist eigentlich ganz lustig. Mhm. Bis auf das Ende ist dann nicht mehr so lustig.
Passt.
Und ja, so war ein bisschen der erste Kontakt eigentlich. Aber so kenne ich das auch nicht. Eigentlich läuft das, wie du gesagt hast, über die Berater oder meistens, ich glaube in Freiburg war es so, dass Christian Streich ein Spiel geguckt hatte, wo haben wir gegen Leipzig, glaube ich, gespielt und in dem Spiel habe ich sehr gut gespielt und genau da war er im Stadion und manchmal läuft es auch so ab, es ist immer ein bisschen Glück auch, Zufall. Ja.
Ich glaube, es ist echt immer richtig viel Glück und Zufall, ne?
Ja, es ist allgemein
der Trainer, den man in der Jugend hatte, ist dann da und dann will der einen haben und das ist richtiger Zeit, richtiger Ort.
Genau, und Tim hatte mich ja der kannte mich aus Karlsruhe, weil er da U19-Trainer war. Ah. Ich kannte ihn aber nicht wirklich.
Okay,
ja. Ich kannte ihn nicht wirklich, aber er hat dann wahrscheinlich auch ein paar Spiele von mir im Stadion gesehen gehabt. Und dann hatte ich ihn ja in Kiel. Also Tim war der Trainer und ich der Spieler. Und dann ist er zum HSV und dann ist natürlich, wäre er zu Hannover oder so gegangen, wäre ich vielleicht zu Hannover gegangen. Also das hat schon immer
Glück gehabt. Ja.
Schön, dass du auf jeden Fall hier in Hamburg bist,
im HSV. Bin ich auch sehr, sehr froh drüber.
Und im Norden geblieben.
Ja, das ist auch cool, auch für meine Freundin, die kommt auch hier aus dem Norden. Mhm. Die Eltern leben in der Nähe von Hamburg, das ist natürlich auch perfekt. Mhm.
Und in Kiel hast du dich auch sehr wohl geführt, also insofern keine große Veränderung. Ja,
bisschen
wärmer. Immer mehr zum, ein bisschen wärmer.
Ja, herrlich, herrlich. Ja, beim HSV hast du dich sofort wohlgefühlt, warst du auch sofort Stammspieler, sofort da, ist wahrscheinlich ja auch irgendwie, was nicht ganz unwichtig ist, ne? Wenn man irgendwie wechselt, dass man, bist gewechselt, kam es jetzt von Kiel gefühlt und nicht von Bayern München. Ich dachte erstmal so, na gut, okay, mal gucken. Aber ich glaube, restlos, Stübi, war es sofort sowieso Feuer und Flamme. Aber bist für jeden Sechser, der einigermaßen gut ist, ist
Feuer und Flamme. Ja, das stimmt. Aber nee, ich wollte mich jetzt nicht so anbiedern, aber hat schon einen Grund, warum ich heute hier sitze. Ich bin natürlich schon Fan, aber hab das genauso gesehen. Also hast ja von Anfang an gespielt und glaube ich nur einmal mit der Gelbsperre nicht gespielt. Ne? Also von der Verletzung ist nichts mehr zu spüren.
Nee, ja, stimmt. Also ich habe im Pokal auch einmal nicht gespielt in der ersten Runde. Hat es mich gegen Dresden, ist mir einer reingesprungen, hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, und die Gelbsperre, genau. Und ja, die Jahre in Kiel habe ich eigentlich auch immer gespielt. Also das mit der Verletzung ist alles, ja, hat alles gut gehalten.
Sag mal was, weil bevor ich die Frage vergesse, zum Fußball von Tim Walter. Das ist ja dieser Walter-Ball, über den man jetzt so viel geredet hat. Und wenn man so gefragt wird, so richtig erklären, konnte es mir eigentlich noch keiner. Also ich habe einmal mit Klaus Koster drüber gesprochen und der hat so gesagt, im Prinzip ist es spielen und gehen, bedingungslos. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Weil ich könnte es jetzt auch nicht viel besser erklären, aber das passt schon so. Also man soll so viel wie möglich Fußball spielen halt. Und ja, das ist so ein Grundprinzip, wenn du gespielt hast, dass du dich dann wieder in den freien Raum läufst. Wenn du nicht angespielt wirst, läufst du aber weiter, damit der Nächste in den Raum reinlaufen kann und da wieder anspielbar ist. Also es hat auch viel damit zu tun, wie man sich abseits vom Ball verhält, damit der am Ball ist, viele Möglichkeiten und Lösungen hat.
Aber es scheint ja trotzdem kompliziert zu sein, ne? Also bis man das verinnerlicht hat, oder geht es dir leicht von der Hand?
Ja, also jetzt erstmal spielen und gehen ist ja relativ einfach. Ja. Das kriegt jeder hin, aber der Trainer hat dann natürlich seine
Bestimmung. Ich bin eher beim Gehen.
Ja, spielen und laufen ist, glaube ich, das Richtige.
Ja. Ja, ich sehe immer den Trainer, wenn er sich auch so aufregt, wenn auch manchmal ein Rückpass zum Außenverteidiger nicht richtig ist. Ja, so. Also so bei Sachen, wo ich denke, es ist doch eigentlich alles normal jetzt.
Genau, man muss sich halt vorstellen, der hätte am liebsten so einen Joystick wahrscheinlich in der Hand oder so einen Controller und wird dann so die Laufwege für alle Leute übernehmen. Deshalb regt er sich relativ viel auf. Er hat so ein eine genaue Vorstellung, wie es so ablaufen soll. Aber eigentlich ist man schon relativ frei in dem Spiel. Hauptsache, man macht dieses Spielen und wieder anbieten und er ist dann auch nicht wirklich sauer auf jemanden. Also er denkt dann halt in dem Moment, warum hast du nicht da hingespielt? Und er ist halt sehr emotional und sagt es dann wahrscheinlich auch lauter. Aber wenn er sich dann nochmal anschaut.
Er kompensiert das mittlerweile, er trinkt dann immer einen Schluck Wasser.
Ah, okay.
Also jetzt vorher hat er manchmal so abgewunken, und dann habe ich gedacht, aber jetzt trinkt er einen Schluck Wasser.
Ja, man darf das auf keinen Fall persönlich nehmen, weil im Endeffekt will er einfach jeden von uns besser machen. Und ich finde, das hat man auch total gesehen, dass Spieler, die so wie Anzi zum Beispiel, der jetzt gar nicht so viel teilweise gespielt hat und dann kommt er auf einmal rein, wie gut hat er gespielt. Das war weil er halt im Training immer vom Trainer so dieses Coaching mitbekommen hat und dadurch einfach besser geworden ist.
Moritz fragt bei Instagram, was findest du so richtig geil an deiner Position? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so hier, das mag ich mega oder...
Das ist eine interessante Frage, habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man so immer mitten im Spielgeschehen ist. Eigentlich klar, ich bin jetzt nicht der viele Tore schießt oder so, aber man hat schon viele Ballkontakte auch und das gefällt mir eigentlich so am besten, dass man immer mittendrin ist eigentlich.
Und ich finde, man unterschätzt immer, wie wichtig eigentlich der Sechser für so ein Spiel ist. Also gerade auch in der letzten Saison, es werden ja meistens so die Spieler, ne, wie Sonny oder wie Glatze und so, die Tore schießen und irgendwie für die schönen Momente irgendwie da sind, werden natürlich bei den Fans häufig gefeiert und die jungen Leute haben irgendwie das eher auf ihrem Trikot, aber wie wichtig eigentlich so ein Sechser im Mittelfeld ist und so ein Motor von so einer Mannschaft, das geht immer so ein bisschen unter, finde ich. Und deswegen, also das finde ich immer ein bisschen schade. Also mir fällt es auf, aber ich glaube, bei einigen Leuten geht das so ein bisschen unter.
Das freut mich erstmal zu hören, dass die
auch. Ja, das ist gut, muss man aber rausstellen.
Bei Stübi ja sowieso, also Stübi ist ja sowieso auf die Sechs, ist er ja.
Ja, aber ich bin ja selbst Kreisklassensechser. Ja. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, was du gesagt hast. Man ist immer im Geschehen, ja. Aber auch man ist leider auch immer im Geschehen, wenn man schlecht drauf ist. Das ist bei dir ja häufig nicht so häufig der Fall. Aber wenn du die ganze Zeit Fehler bei der Ballannahme hast, dann wird es irgendwann auch.
Ja, das kritisch. Fällt dann schon auf.
Genau. Ne? Deswegen, also der Sechser ist dann auffällig, wenn er schlecht spielt, so ja, kannst du eigentlich sagen.
Ja, schon. So, wenn man so alleine auf der Sechs spielt, dann fällt man eher dadurch auf, dass man ja irgendwas falsch macht. Ja,
stimmt. Daniel fragt auf Instagram noch persönliche Ziele für die kommende Spielzeit.
Ja.
Hat man das oder?
Bin ich nicht so der Typ für sowas. Weil für mich ist, das sagt wahrscheinlich jeder, aber für mich ist im Endeffekt nur wichtig, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Klar, wenn man seine eigenen Ziele hat, hilft man vielleicht dadurch mehr der Mannschaft, aber ich sag jetzt, ich würde gern mehr Tore schießen als eins, aber wenn es dann in meinem Kopf ist und ja, und ich laufe dann 4-5 Mal häufiger mit in den Strafraum rein und genau da passieren dann die Konter, wo wir ein Gegentor bekommen, ist natürlich auch scheiße. Aber wenn ich dann mit durchlaufe und so 2-3 Tore machen kann, hat man vielleicht dadurch auch mehr Punkte. Also was heißt mein Ziel, aber ich habe es mir schon vorgenommen, mehr als ein Tor.
Hilft diese Saison eigentlich, dass die Mannschaft ja im großen Teil schon so zusammengeblieben ist? Also es sind ja wenig Wechsel und so der Stamm, würde ich sagen, ist ja schon so zusammengeblieben wie vom letzten Jahr. Und was in Hamburg natürlich etwas untypisch ist, auch der Trainer ist der gleiche wie im letzten Jahr. ist das eine Sache, die uns tatsächlich diese Saison wirklich helfen könnte? Also so dieses eingespielt, das System, von dem wir eben schon gesprochen haben, von Walter, dass das die Spieler verinnerlicht haben und das natürlich für neue Spieler jetzt auch viel einfacher ist, irgendwie sich dem anzupassen, weil sie ja schon irgendwie 7 andere noch im Kader haben, die es verstanden haben.
Ja, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, weil ja, du hast dann einfach bestimmt, ich weiß halt schon eher, wann Barschow mir den Ball zuspielt, als wenn jetzt ein anderer Spieler da neu auf der Position ist, dann muss man erstmal wieder diese Verbindung bekommen oder ja, ich weiß halt eher, wann Lüdo jetzt rausrückt und wann ich ihn absichern muss und so bestimmte Sachen und dadurch ist es natürlich auch einfacher, dann die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, die damit so zu integrieren und ja, für den Trainer ist, glaube ich, auch einfacher, weil ich finde, man hat es jetzt in den Freundschaftsspielen gemerkt, wenn ich es mit den Freundschaftsspielen von letztem Jahr vergleiche, ist schon was ganz anderes. Da war es noch viel wilder so auf dem Platz, wie wir rumgelaufen sind und jetzt hat es schon deutlich mehr Struktur und so.
Wie war denn das Trainingslager?
Sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Es war, wir hatten ja vorher schon die Woche komplett durchtrainiert, keinen Tag frei gehabt und dann direkt so weitergemacht. Es war sehr, sehr heiß. Weniger Wind auf jeden Fall als in Hamburg. Es war schon sehr anstrengend. Ja.
Ist das schon so 95% Fokus auf Training und Taktik oder gibt es auch mal so ein bisschen Freiraum für mal einen Abend hier oder
essen? Ja, das haben wir uns ja gefragt in der einen Podcast-Folge, ne? Also kann man so ein Trainingslager auch so ein bisschen mit Klassenreise vergleichen? Also wo man auch ein bisschen Quatsch macht und irgendwie mal ein bisschen rumgeblödelt wird oder gibt's da, also Teamabend haben wir ja gesehen, also ich glaube Bascho war es, der eine Flasche Gin.
Hatte eine Flasche Gin heute, ne?
Ja, hat er wahrscheinlich gleich abgegeben. Bekommen, ja, ja, ich weiß. Bekommen musste sie auch leider direkt abgeben. wir hatten aber auch noch ein Spiel 2 Tage später, glaube ich.
Ja.
Also ist auf jeden Fall sehr teambildend, so ein Trainingslager, meiner Meinung nach. Es wird sich aber auch, also in den ersten 3 oder 4 Tagen war immer 3-mal Training und das Spiel noch mittwochs. Da war jetzt nicht viel Zeit für andere Sachen. Da ist man auch einfach kaputt und müde dann. Klar, man sitzt beim Essen zusammen und das ist dann auch lustig und man quatscht zusammen. Das macht auch Spaß, das ist cool. Aber ich glaube, am letzten Abend haben wir dann einen privaten Mannschaftsabend
gemacht. Ist das ohne Trainer?
Ohne Trainer,
ja, genau. Okay.
Ja, die hatten, glaube ich, ihren eigenen Mannschaftsabend, die Trainer. Und
mit Wein und klassischer Musik, oder?
Ja, wahrscheinlich mit Laila und Gin Tonic.
War schön.
Nadine fragt, mit wem teilst du dich, hast du dir das Zimmer geteilt?
Ja, mit Sebastian Schonlau.
Ah, okay. War schon, ja.
Schön, dass es noch Doppelzimmer gibt, ne? Dass das noch diese.
Ich glaube, es ist sogar Pflicht bei uns.
Okay,
gut. Jeder gut. muss aufs Doppelzimmer. Vielleicht, wenn wir ungerade sind, dann hat einer ein Einzelzimmer, aber sollen immer alle aufs Doppelzimmer.
Gibt es welche in der Mannschaft, du brauchst keine Namen nennen, die so richtig schnarchen, wo man sagt, ey, mit dem will ich gar nicht aufs Zimmer?
Gibt's immer wahrscheinlich.
Gibt auf jeden Fall.
Ja, gibt's bestimmt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Bascho ist auf jeden Fall nicht.
Man sieht es den Leuten teilweise auch an, sind es Schnarcher oder nicht? Und bei Bascho weißt du, dass der Mann schläft auf dem Rücken und faltet die Hände.
Ist das so, aber so bei Bayern oder so, haben die alle Einzelzimmer dann, wenn die irgendwie...
Die meisten wahrscheinlich.
Also die Bundesliga ein bisschen höher spielen, da ist dann meistens...
Ich finde, sowas ist auch total teambildend, also auch ein Doppelzimmer zu haben, da also sich mit jemandem austauschen zu können.
Schon, ja.
Also,
ja, aber es ist doch irgendwie auch dieses... Am Ende ist es ja immer noch ein Sport, der auch Bock machen soll. Also klar, es ist euer Job, aber es ist doch auch dieses, irgendwie hat jeder ja mal Fußball-Berührungspunkte oder Mannschaftssport-Berührungspunkte. Und das ist das doch auch, es soll doch, dafür ist auch ein Trainingslager da, dass man zusammen sowas irgendwie dann auch durchsteht und du stehst auch nicht auf dem Platz und denkst gerade, ich mache hier meine Arbeit. Also es gibt bestimmt manchmal so Momente oder so.
Aber ich kann die Argumente auf jeden Fall total verstehen, aber es gibt dann zum Beispiel auch welche, die haben Kinder und Familie und die würden dann gerne halt abends mit denen FaceTime und mit denen mehr Kontakt haben. Also es gibt auch Argumente für die andere Seite.
Ja, aber grundsätzlich, gehst du raus oder geht der andere kurz raus?
Ja.
Oder? Also eine Woche wird man das ja wohl mal schaffen.
Naja, bei uns haben es alle geschafft.
Aber es ist sehr diplomatisch von dir.
Ja. Also ich kann es schon verstehen, wenn jetzt ein älterer Spieler, der halt dann gerne sein Kind sehen will abends, dass er dann lieber alleine im Zimmer ist, kann ich schon verstehen irgendwo, aber für mich ist es vollkommen in Ordnung. Ich finde es cool, ein Doppelzimmer zu haben, genau, dann kann man über bestimmte Sachen nochmal quatschen und bestimmte Sachen durchgehen, aber auch mal über ganz andere Sachen reden, also ich bin zufrieden mit meinem Zimmerpartner.
Ihr habt ja auch bestimmt nochmal so ein bisschen die Neuzugänge analysiert, wenn ihr da so abends lagt, sag mal Bascho, krass heute, ne? Der Ramsey ist ja richtig gut, oder?
Ist richtig schnell, ja.
Du musst niemanden unter Druck setzen, aber vielleicht ein, und manche sind ja gefühlte Neuzugänge, so Amici, Leibe.
Also Leibe ist eigentlich noch nicht so richtig.
Mir würden jetzt zu sehr vielen Spielern, so zum Beispiel bei Laszlo, bei Lazzi, der hat einen unfassbaren linken Fuß.
Also schön, sowas wollte ich hören.
Ja, geil. Ja. Zum Beispiel Xavi hat einen super 1-gegen-1. Also
für den würde es mich ja echt freuen, ne? Weil der so viel irgendwie, der ist hier noch nie richtig angekommen. So und
Zeit jetzt.
Ja, so und es würde mich einfach für den Jungen so freuen. Und ich finde es, das ist so mein Gefühl von außen, da finde ich, ist so ein Tim Walter auch jemand, der die Spieler sich nimmt und sagt, der kriegt jetzt bei mir eine Chance und behandelt die erstmal alle gleich. So. Also deswegen würde es mich derbe freuen, wenn der es in Hamburg irgendwie schafft.
Haben wir fast, fangen wir. Und jetzt sag nochmal was zu BB, ja?
Da kann sehr viel laufen.
Auch sehr gut.
Ja. Der muss noch mal ein bisschen zulegen, ne? Der braucht noch ein bisschen Körper, finde ich.
Der sieht relativ, ja, so, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, sieht auch sehr schlachsig aus, aber also, der hat schon, wenn wir jetzt im Kraftraum sind und so, der hat schon richtig Power.
Oh, okay.
Ja.
Na gut.
Auch gute Info. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind doch die Sachen, die einen weiterbringen. Und so von der Teamchemie, von der Stimmung, was würdest du sagen, so von Skala 1 bis 10, man hört ja auch eher, dass es ein bisschen positiver nochmal über die letzten Jahre geworden ist. Da trägt sicherlich auch dazu bei, dass so eine gewisse Konstanz ist. Wie würdest du die momentan
einschätzen? Ja, genau, also das mit der Konstanz macht, glaube ich, auch schon viel aus. Wenn du jedes Mal viele neue Spieler holst, dann müssen die sich auch erstmal so eingliedern, so eine Hierarchie muss entstehen und sowas. Als ich hier hingekommen bin, habe ich gedacht, Wahnsinn, was hier für eine Qualität von den Einzelspielern. Also es war eigentlich für mich unmöglich, wie wir mit Kiel vor dem HSV sein konnten. So jetzt nur von den einzelnen Qualitäten von den Spielern her. Aber ich hatte halt noch nicht so das Gefühl, dass es so eine zusammen... Es waren halt auch wieder viele weggegangen und viele neu gekommen. Und am Anfang, man kann es ja eh nicht... Ich habe es ja verglichen mit dem Ende von Kiel mit dem Anfang jetzt, wo ich gekommen bin letztes Jahr. Und da hätte ich schon gesagt, dass in Kiel schon ein besserer Teamzusammenhalt war. Und aber jetzt über die Saison hat sich das, also es ist eigentlich wie in den Mannschaften in Karlsruhe damals, als wir Dritter geworden sind, war es ein super, ja, Teamgefüge so in Kiel und letztes Jahr auch. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass es genauso ist. Also klar sind jetzt wieder ein paar neue Spieler, aber das ist schon sehr weit, meiner Meinung nach.
Wie wichtig würdest du das so einschätzen, so ein gutes Teamgefüge? Ist es überhaupt möglich, ohne ein gutes Teamgefüge aufzusteigen?
Hatten wir mal eine spannende Frage zu. Ist es wichtiger, ein gutes Teamgefüge zu haben oder wichtiger, super Einzelspieler zu haben? Also
wenn man jetzt Kiel HSV anguckt damals,
war. Ja, genau, aber das war ja, hatten wir mal eine Diskussion. Ich glaube, mit Kai haben wir die Diskussion geführt, wo wir darüber gesprochen haben. Ist es wichtiger irgendwie, dass die Mannschaft funktioniert und ein gutes Team ist und gar nicht so viele gute Einzelspieler ist, oder ist es wichtiger, irgendwie nur Messis in der Mannschaft zu haben?
Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie gut die Einzelspieler sind, wahrscheinlich. Ich würde jetzt eher sagen, dass hier in der zweiten Bundesliga eigentlich wichtiger mit diesem Team-Spirit ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der Team-Spirit bei Werder Bremen war letztes Jahr, aber da...
Bis zur Halbserie wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, aber so ein... Ja, die haben ja da vorne Duxch, Füllkrug, was sie für Einzelspieler hatten, ist ja schon richtig, richtig gute, sehr, sehr gute Zweitliga-Qualität. Also schwierige Frage, könnte jetzt nicht...
Mal so halt.
Ja.
Jeder kommt wahrscheinlich hier auf Spieler, Mannschaft, Trainer, Umfeld und so weiter und so fort an. Fragt hier noch...
Man muss dazu sagen, gerade du scrollst hier gerade wirklich einmal mit dem Daumen runter und überspringst damit 5 Seiten. Das sind wirklich unfassbar viele Fragen. Ne?
Ja, Finn Diekmann fragt noch, dein schönster Moment im HSV-Trikot. Hattest du schon einen? Aha.
Ja, ich hatte schon sehr, sehr, sehr viele sehr schöne Momente. Jetzt chronologisch zum Beispiel der Sieg auf Schalke, das erste Spiel, das war so geil, da am Ende noch die 2 Tore, und das hat einfach so Spaß gemacht, das Spiel, das war ein geiler Moment. Dann kann ich mich auch noch gut dran erinnern, das 2-1 gegen Sandhausen da in der letzten
94. Minute, da oder so,
von Moritz Heyer, das war so geil, dann in Bremen zu gewinnen.
So, ja, dann mit dem super Freistoß von Mitchell Weiser, ne?
Von Marvin. Ah ja, genau.
Ja,
der Freistoß.
Genau, wo Weiser sich da in die Mauer rein.
Ja, das auch.
Warst du das
so? Du hast
sofort Nee, Mo war das.
Mo, okay, weil stimmt.
Ich hab mir gedacht, wow, wir haben eine regelfeste Mannschaft. Und das habe ich beim Köln-Elfer auch gedacht.
Ja,
also da war Baschu, glaube ich, als erster da. Der gleich sagt zweimal. Ein Glück, die kennen das Regelbuch.
Ja, ich kannte die Regel auch nicht, bin aber auch einfach hingerannt.
Aber nach oben und dann rennen, war gut.
Ja, das gegen Bremen war ganz lustig, weil ich habe es eigentlich relativ schnell geblickt, dass der Schiri das Tor jetzt nicht anerkennt, und dann habe ich auch den Duckstein jubeln sehen.
Ja, es ist...
Ja, geh mal weiter, die Highlights. Also Bremen, wir sind ja noch früh in
der Saison. Ja, genau, kommen noch ein paar, genau. Aber für mich ganz besonders war es, in Köln zu gewinnen. So gegen den FC. Es war richtig schade, dass halt keine Zuschauer kommen konnten, weil ich hätte echt viele Karten gebraucht.
Ja.
Da wären schon viele aus meiner Heimat gekommen, von meiner Familie und so. Aber es war halt trotzdem geil, gegen die zu gewinnen. Und dann direkt danach war ja gegen Pauli das Spiel.
Ja
Derby-Sieger. Ja. Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Kann diese Saison auch gerne zweimal
werden. Ja, genau. Also das ist so, das...
Waren schon geile Momente, ne?
Ja, viele. Dann Pokal gegen Karlsruhe, wo wir es noch gedreht haben. Ja. Gegen Rostock fand ich auch geil, weil da nach der Halbzeit war ja schon...
Da waren wir alle undercover.
Ja?
Ja,
wir sind so auf der Tribüne und...
Es war gefährlich da, glaube ich.
Absolut.
Ne? Also wir waren jetzt nicht ein unmittelbarer.
Nee, aber trotzdem.
Also wir haben uns natürlich so in die Oberschenkel gekniffen bei den Toren und so.
wir sind schon hingegangen, und dann hatte ein Freund von uns, hat so eine HSV-Mütze auf, und dann kam erstmal so ein Rostocker vom Stadion und so, hier, die HSV-Mütze, die Mütze nehmen wir schnell mal ab. Und er so, okay, alles klar. Ja. Alle aus so Trikot dann irgendwie so unter die Jackentasche. Ja. Und dann saßen wir da und jubeln. Konnten wir nicht, also ich kannte das persönlich gar nicht, weil irgendwie immer überall, wo ich war in den Stadien, war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen so. Und ja, da waren wir echt so, wie meinte, so ein Tor kam und wir so, juhu! Also das war schon nicht ganz ohne, aber umso geiler natürlich, ja, dass wir das da gedreht haben.
Und das Hinspiel wahrscheinlich in Berlin war.
Ja, schon. Das wollte ich gerade sagen. Das war eigentlich so, das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen, ja, nach dem Sieg da in die Kurve zu gehen, ja, und auch die Stimmung da. Das
war wie ein Heimspiel, ne? Heimspiel.
Ja, ja. Das war Wahnsinn. Das war echt geil.
Und das war so, als Fan auch eins der Top-Erlebnisse, ja, auch Muchel, du warst dann wirklich viel unterwegs überhaupt, oder?
Ja, muss ich auch sagen. Also das war stimmungstechnisch und allein diesen, es war natürlich wieder Schnuppern am Aufstieg natürlich, ja, so, ne, schon den ersten Schritt gemacht und dann mit so einer Stimmung gefühlt irgendwie ganz Berlin, wir waren schon den ganzen Tag da und du bist durch die Straßen gelaufen, egal wo, du hast nur HSV-Fans getroffen. Ja, das war geil. Und das war richtig, richtig gut, ja.
Aber sag mal, bist du auch der Meinung, dass man da noch das zweite oder dritte hätte machen müssen?
Ja, da haben wir uns auch eigentlich an dem, nee, ich hatte glaube ich Doping nach dem Spiel und hatte gar nicht mehr so mit der Mannschaft was zu tun, weil es bei mir mit Yoshi zusammen, genau, und wir sind dann zu zweit mit einem Physio nach Hause gefahren und da hatten wir kurz drüber geredet, dass eigentlich war so, wir hätten eigentlich noch einen machen müssen, weil die waren eigentlich tot, die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen und das hätten wir noch ein bisschen mehr ausnutzen müssen. Ja, glaube ich auch. Wahrscheinlich war, ja, so ein zweites Tor wäre schon sehr gut gewesen und fast auch verdient, glaube ich. Wir hatten ein, zwei gute Konterchancen noch am Ende, wenn wir die ein bisschen, ja, zielstrebiger ausgespielt hätten, dann ja, mit 2-0 ist dann nochmal was anderes, aber eigentlich hätte es ein 1-0 und dann zu Hause hätte eigentlich auch reichen können.
War trotzdem
ein
super Ergebnis, aber irgendwie im Nachhinein, ich saß witzigerweise direkt neben Horst Rubesch, der das in der Halbzeit gesagt hat, er hat das so schlecht heute, du musst es heute klar machen.
Genau.
Und da habe ich dann echt sogar noch dran gedacht, aber habe dann gedacht, naja gut, Horst, 1-0 ist schon gut, aber als dann das Rückspiel vorbei war, habe ich gedacht, ah verdammt, da hat er recht.
Ja, finde schon auch, dass er recht hat damit, ja. Da waren die echt nicht gut.
Aber ich habe für dieses Jahr habe ich eine auf jeden Fall eine These, wenn wir beide Spiele gegen Kiel gewinnen, dann geht es auf jeden Fall safe hoch dieses Jahr. Das war ja mal so die letzten Jahre, Kiel war immer so
schwierig, ne?
Ja. Wie kommt das? Also ist es das kleine Stadion, spielt man da als gegnerische Mannschaft ungern?
Also erstmal das, ich glaube,
Da geht der Fernseher an. British Open laufen im Hintergrund noch. Ja, also sag doch mal was zu Kiel.
Genau, also erstmal, ich habe ja auch das erste Spiel mit Kiel haben wir in Hamburg gewonnen. Und das ist für die einfach, also für uns war das einfach das größte Spiel in der Saison. Das ist so gegen den Nachbarn, gegen den großen HSV, dass man einfach so motiviert, das ist so besonders.
Moment, du hast sogar ein Tor gemacht, ne?
Ja,
hey.
Stimmt. Schönes Tor sogar.
Ja. Auch mal mit HSV-Trikot bitte. Das, ja, das Ding gegen Werder und jetzt auch mal solche Tore. Das habe ich noch vor. Kinso trifft da auch, oder? War das nicht das?
Ich glaube, der hat in beiden Spielen getroffen.
Ja. Oh. Skandal.
Ja. Stimmt, Skandal. Ja, Kinso hat in beiden Spielen getroffen. Ja. Und genau, das ist halt so ein kleiner Grund auf jeden Fall, aber in Kiel, finde ich zum Beispiel, haben wir eigentlich super gespielt und es war einfach Pech, dass, also ich sage, mit ein bisschen Glück steht es da 4-1 oder so zur Halbzeit für uns, wenn wir die Chancen nutzen. Da, finde ich, haben wir eigentlich in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr gut, das stimmt, das war nichts, aber das kann ich jetzt nicht sagen, dass es an einem kleineren Stadion oder so liegt. Das war, ja, das ist ein Ziel, gegen Kiel zu gewinnen auf jeden Fall.
Bevor wir gleich zum Ende kommen, fragt Henrik noch ganz banal, was sind deine Hobbys? Ja, außer Fußball spielen natürlich. Gibt es noch Raum für andere Aktivitäten?
Ja, ich habe schon noch ein bisschen Zeit. Ich studiere ja nebenbei und mir macht es teilweise auch Spaß.
Was studierst du?
Ich studiere einfach BWL. Also,
war's gut, habe ich auch gemacht.
Wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll, dann BWL.
Ne? Und dann mit Leibe irgendwann einen Friseurladen aufmachen.
Ja, habe ich gehört in der Folge. und ich gehe sehr gerne, bei uns ist so ein Basketballplatz in der Nähe. Ich gehe, so wenn Freunde da sind, gehen wir gerne mal Basketball spielen.
Komplett MJ eingekleidet auch heute hier zur Folge. Ja.
Ja, Basketball spielen macht mir auf jeden Fall Spaß, mache ich gerne und ich gehe auch gerne mal was essen oder auch gerne mit unserem Hund mal längere Spaziergänge, das macht mir auch Spaß.
Und dann eher Elbe oder Alster oder
Elbe.
Elbe, ja.
Ja, ist auch cool. Und ich habe auch gehört, karnevalstechnisch bist du auch. Da sagst du nicht Nein zu, wenn mal
ja.
der 11.11. oder der Karneval ist.
Ja, ich habe es eigentlich immer geschafft, jetzt vor Corona, dass ich am 11.11. oder über Karneval zwei Tage zu Hause war. Und das macht auch richtig... Ich weiß, wart ihr schon mal?
Ja, klar.
Ich muss wissen, Gato hat ja den Grand Slam jedes Jahr vor Augen. Die großen vier Volksfeste. Einmal Karneval, Kieler Woche, Oktoberfest und Mallorca. Wenn das alles erfüllt wird, dann war es ein gutes Jahr, kann man grundsätzlich sagen.
Das ist korrekt.
Wie viele Punkte hakst du ab pro Jahr? Kieler Woche kennst du ja auch.
Ja, Kieler Woche war ich dieses Jahr aber nicht.
Ja.
Ich glaube, das war auch mit dem Trainingslager hat sich überschnitten, ja. aber war ich auch schon mal. Ja, Karneval hat jetzt letztes Jahr nicht geklappt. Ich glaube, da war eine englische Woche oder irgendwie sowas. Aber sonst normalerweise Karneval Mallorca. Bin ich auf jeden Fall dabei. Mallorca war ich auch dieses Jahr.
Perfekt.
Auch einmal kurz im Megapark.
Muss man auch mal hin, ne?
War auch ganz lustig, ja.
Absolut, absolut. Das ist Musik in meinen Ohren.
Karneval ist ja im Norden eher, ja, wir haben hier Schlagermove, ne? Also,
ja.
Aber, und sonst, ich glaube, in Marne gibt es noch einen Karneval. Das ja, ist irgendwie mit Dithmarschen.
Ja, nichts
mit Karneval. Ja, aber ansonsten kannst du das ja.
Ab nach Köln. Ja, eigentlich kann man es nicht vergleichen, nee. Wahrscheinlich.
Nee. Ja. Und gibt es denn in der Mannschaft andere, die diese Leidenschaft auch noch teilen?
Nee, habe ich noch keinen für begeistern können. Mal schauen.
Ja. Wer ist sonst so in der Mannschaft? Gibt es da jemanden, der da so hervorsticht, was irgendwie, ja, wer ist so die größte Spaßkanone?
Also Leibe ist schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustig. Habt ihr ja mitbekommen.
Ja. Auch schon derbe wichtig, dass er wieder da ist. Ne?
Ja,
also wieder voll mit der Mannschaft. Ich glaube, genau. So einer ist doch Gold wert.
Auf jeden Fall, außer seine fußballerischen Qualitäten sind
ja
unfassbar. Aber auch genauso in der Kabine dieses auch mal lustig sein, wenn es... Ja, manchmal ist es auch gut, wenn mal ein Scheißspiel war, dass dann zwei, drei Tage später mal wieder jemand einen Witz macht und nicht mehr alle schlecht gelaunt rumlaufen. Ja. Dafür, also wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass er wieder zurück ist.
Wie ist das sonst? Wir sind ja recht junger Kader und man kann ja jetzt schon fast sagen, dass du mit deinen 26 Jahren, 27?
Ja, schön wär's. Ja, ich werde
28 Jahren, ja schon zu den älteren Spielern gehörst.
Ja.
Schnitt ist 23,7. Werfe ich mal so ein.
Okay, stark.
nicht ganz jüngste Mannschaft, aber Top 3 wieder.
Aber schon jung, auf jeden
ja,
Fall.
Jung.
Und ist es da, oder siehst du da deine Rolle dann in der Mannschaft auch anders als wie vor ein paar Jahren, weiß nicht, wo du noch in Kiel warst oder bei den anderen Mannschaften, den jungen Spielern irgendwie was mitzugeben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon so, dass ich gerne mal nach dem Training zu einem jüngeren Spieler gehe und dem versuche, ein, zwei Tipps mitzugeben. Ob er die dann annimmt, ist ja seine Sache. Aber ja, ich mache das eigentlich gerne, so meinen Mitspielern zu helfen. Das bringt mir ja auch was dann im Endeffekt und der Mannschaft. Und ja, das ist schon, früher hat man mehr so für sich selber gespielt, als man noch jung war, ohne sich viel Gedanken zu machen, einfach gezockt. Und jetzt versucht man schon, ja, so den anderen zu helfen, vielleicht auch ein Vorbild irgendwo zu sein. Ja, das merkt man schon.
Was ist der beste Spieler, gegen den du gespielt hast oder mit dem du vielleicht auch gespielt
beides
hast?
Beides vielleicht.
Ja, oder beides, ja.
Ah, gute Frage. Ja, in Leverkusen habe ich ja dann auch schon häufiger mit den Profis mittrainiert und da ist mir auf jeden Fall Renato Augusto aufgefallen, so von der... Der hat, glaube ich, mit 20% trainiert und dem konnte trotzdem keiner den Ball abnehmen. Also... Das war schon.
Wie hat Lasogga noch gesagt, es gibt so Spieler, die können mit Auge trainieren. So, und gibt da gehörte er das? Nie dazu.
Ah, okay. Ja, er musste immer alles Vollgas geben.
Er sagte zum Beispiel, Aaron Hunt war so einer, der ist zum Training gekommen, der hat mit Auge trainiert. Der hat 20% gebracht und alle dachten so, wow, ey, wie der trainiert. Mhm. So,
also, ja, gibt's auf jeden Fall.
Ja.
Renato Augusto, okay, also so als Mitspieler und Gegenspieler, wo du sagst, so, habe ich überhaupt keine Sonne gesehen.
So, ja, gab es bestimmt auch schon mal was schlechte Erinnerungen, verdrängt man.
Ja. Ja, sehr gut.
Das fällt mir jetzt ein, weil hier in Hamburg, ich fand gegen Jerre zu spielen, Duziak, bei diesen kleinen, ekligen Bewegungen, es war schwierig gegen den zu spielen.
Mhm. Ja, hätte ich nicht gedacht.
Interessant, ja.
Absolut, absolut.
Ich hätte auch gedacht, du sagst einen gegen Kevin Prinz, Boateng oder so, sagst du.
Ja,
den kommt man irgendwie auch nicht den Ball abnehmen, ne?
Der hat es auf jeden Fall auch richtig. Der weiß halt genau, das hat man schon gemerkt, er wusste genau, wann er jetzt mit einem Kontakt spielen muss und wann er dann den Ball auch mal annehmen konnte. Nervig, ne? Immer gut mit seinem Körper davor. Es war schon nicht einfach, hat sich nicht viel bewegt, aber alles, was er gemacht hat, hat er halt zu 100% sauber gemacht und das, da hat man schon, ja, die Qualität hat man schon gemerkt. Also er hat nicht umsonst bei Barcelona zum Beispiel gespielt.
Ja, das finde ich auch, dass er, wie du gerade sagst, dass er sich kaum bewegt hat, aber trotzdem so wichtig war für das Spiel. Ja,
für die war er extrem wichtig. Also teilweise haben die zu ihm gesagt, bleib stehen, ich lauf für dich.
Ja.
Also ich glaube auch, wenn wir das Gegentor nicht so früh bekommen und die sich, man hat auch gemerkt, dass sie dann müder wurden und die nicht direkt das erste Tor machen, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch für ihn dann schwieriger geworden, weil die ja schon viel laufen mussten, aber so direkt das Tor und dann war es ja unentschieden, dann ja, das hat ihn dann in die Karten gespielt.
Also schade, dass auch alles ist. Ich sag, das hatte einen Grund, dass wir noch nicht hochgehen mussten. Ja, so und diese Saison werden wir wirklich, jetzt spreche ich mal für uns als Fans, werden wir einen Durchmarsch machen und werden mit der Mannschaft irgendwie in die erste Liga hochgehen und einfach noch gefestigter sein, als wir es gewesen wären, wenn wir jetzt vielleicht hochgegangen wären. So sehr wir natürlich alle gerne in der ersten Liga spielen wollen und Gato ganz besonders international. Also
das war richtig, bei Charkiw soll nicht dein letztes europäisches Spiel gewesen sein. Charkiw
wäre wahrscheinlich auch erstmal schwierig.
Ja, Metallist Charkiw.
Ja, das stimmt.
Ja. Also wir freuen uns alle schon mega auf die Saison.
Was meinst du, wie geht's aus? Wo landen wir?
Unter den ersten zwei.
Ja! Das sollen wir hören, ja, auf jeden Fall. Jetzt Sonntag erstmal gegen Braunschweig.
Ja,
das wird auch schon. Die werden auf jeden Fall auch stark motiviert sein.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird kein, also man braucht halt nicht denken, dass es jetzt so einfach wird, nur weil wir am Ende die letzten 5 oder 6 Spiele gewonnen haben. Das ist alles harte Arbeit und da müssen wir wieder hinkommen und ja, wir müssen so viele Punkte wie möglich sammeln, am besten mehr als letztes Jahr.
Der Coach ist auch gestern wütend vom Platz gegangen, habe ich nur gelesen.
Ja,
habe ich gelesen. Oder hat doch nochmal eine Aussage gemacht.
Wütend ist noch nett. Nee, der, der war so wütend, dass er gar nichts mehr gesagt hat.
Das ist das Schlimmste.
Das aber weiß schon was. Aber hat er das denn schnell wieder vergessen und ist dann wieder alles gut? Also
auf jeden Fall, er ist halt einfach ein sehr emotionaler Mensch und er meint das auch niemals böse. Aber in dem Moment war er sehr enttäuscht, wie wir trainiert haben. Und dann.
Hast du die Podcast-Folge von ihm gehört mit dem HSV?
Nee.
HSV pur.
Nee,
ich finde, es war so bezeichnend, wie, also seine Frau hat angerufen oder hat eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt: Lieber Tim, wenn du zu Weihnachten nach Hause kommst, dann habe ich eine Bitte an dich. Wenn du mit den Kindern Gesellschaftsspiele machst, lass sie bitte auch mal gewinnen. und das fand ich so geil zu hören, weil da hast du einfach gemerkt, wie er eigentlich tickt, dass er selbst bei den Gesellschaftsspielen mit seinen Kindern nicht verlieren möchte.
Ja, der hasst verlieren,
ja. Ja, genau. Und das sagt er auch. Und ich finde, das ist irgendwie geil, weil zu wissen, dass der Trainer, also, das werden alle Trainer werden ungern verlieren, aber dass er das so auch nach außen trägt und so brennt dafür, nicht verlieren zu wollen und dieses, was ja viele immer bei den Bayern sagen, so, ne, das sind die Bayern und, dass dieses Bayern gehen und das finde ich ist bei ihm so, dieses nicht verlieren wollen und das mag ich an ihm. Also deswegen, ich kaufe ihm das total ab.
Ja, das 100%, also der kann überhaupt nicht verlieren und also was ich auch noch richtig gut bei ihm finde, er versucht uns immer das Selbstvertrauen zu geben, um dieses Spielziel braucht man auch Selbstvertrauen und er versucht uns das immer in jeder Situation zu geben und selbst wenn er mal sauer auf uns ist, dann erklärt er uns, warum das so ist und dann.
Ich weiß noch, nach dem ersten Saisonspiel letztes Jahr habe ich ihn getroffen beim Training, weil wir ihm das Lied vorgesungen haben und dann sagt er, oder hatte ich zu ihm, hatten wir ein Gegentor gefangen, was so total blöd war, wo alle gesagt haben, so, oh, wenn das der Fußballstil ist,
Schalke,
genau,
Schalke. Terodde gleich,
Lupfer, ich habe auch gedacht. Oh, und dann so, wenn das der Stil ist, wie wir jetzt Fußball spielen, aber das kann ja was werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, ja, da, bei dem Tor habe ich schon ein bisschen geschwitzt und hat er mich angeguckt und hat er gesagt, da wirst du dich drauf einstellen müssen. Wir werden weiterhin so spielen und wir werden weiterhin so eine Tore fangen. Das kann passieren, aber ich kann dir eins versprechen, wir werden immer versuchen, eins mehr zu schießen.
Ja.
So und das,
Seitdem hat er dich, ne?
Ja, seitdem, da hat er mich tatsächlich, weil er das auch so rübergebracht hat, wo ich gedacht habe, ey, das sagt er jetzt nicht so, der meint das auch so. Also,
auf jeden Fall.
Und wie du es gerade sagst, ne, dass er euch das Vertrauen gibt und sagt irgendwie, ey, das kann auch mal in die Hose gehen, trotzdem spielt ihr so weiter und das zahlt sich aus. Also,
ja, cool. Jetzt haben wir fast eine Stunde voll gemacht, wollten, glaube ich, irgendwie gefühlt nur 40 Minuten. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Danke, dass du so spontan geklaut hast.
Und wir haben hier so ein Ritual, dass der Spieler, der da ist, für den nächsten Gast zuständig ist. Also, Mefo, du bist dafür zuständig, dass wir hier den nächsten Spieler sitzen haben. Du kannst ja schon mal überlegen, wer das sein könnte, wer ein bisschen was zu erzählen hat oder wen wir mal. Und dann darfst du gerne uns auch eine Frage schicken, die wir ihm stellen dürfen.
Okay, da lass mir was ein.
Ja, sehr gut, sehr gut. Herrlich. Also, alles klar, vielen Dank und nur der HSV.
Nur der HSV.
Danke.
Ciao.
Ciao.